Diese Bauchdetektivgeschichte ist für dich, wenn du wissen willst, warum Menschen mit Bauchbeschwerden oft in einen starken Kontrollmodus rund ums Essen geraten. Wenn du erfahren möchtest, wieso Angst und Vermeidung deine Beschwerden langfristig sogar verstärken können. Und diese Bauchdetektivgeschichte ist ganz besonders für dich, wenn dich interessiert, wie du aus diesem Teufelskreis wieder rauskommst. In meinen Erstgesprächen sitzen ganz häufig Menschen vor mir, die nicht nur verwirrt und verunsichert sind wegen Infos, die sie bekommen haben, wo gelesen haben, auf Social Media, in irgendwelchen Austauschgruppen gefunden haben, sondern die regelrecht Angst vorm Essen haben. Angst, dass sie Beschwerden bekommen, Angst, dass sie die Kontrolle über ihre Verdauung verlieren und auch Angst, dass sie weiter und weiter an Gewicht verlieren. In dieser Bauchdetektivgeschichte möchte ich dir helfen, dahinter zu blicken, woher diese Angst vorm Essen kommt und was da von ernährungspsychologischer Seite auch dahinter steckt. Und dazu habe ich mir einen wunderbaren Gast eingeladen, und zwar die Ernährungspsychologin Cornelia Fichtel.
Servus und herzlich willkommen bei meinen Bauchdetektivgeschichten, deinem Podcast rund um Bauchbeschwerden und Darmgesundheit. Ich bin Daniela, Ernährungswissenschaftlerin und Diätologin aus Wien und ich helfe Menschen mit Bauchbeschwerden und Gewichtssorgen dabei, dass es ihnen rasch wieder gut geht. Super schön, dass du da bist. Ich wünsche dir viel Spaß bei meiner aktuellen Bauchdetektivgeschichte.
Liebe Cornelia, herzlich willkommen bei mir in den Bauchdetektivgeschichten. Es freut mich echt riesig, dass du dir heute die Zeit genommen hast, zu kommen zu einem ganz, ganz spannenden Thema, wie ich finde, was wirklich sehr, sehr viele in meiner Bubble, in meinem Bereich betrifft.
Ja, danke, Daniela. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Ich bin auch total gespannt, was mich heute erwartet bei deinen Bauchdetektivgeschichten und freue mich. Danke dir.
Ja, super. Es ist so, ich sehe in meiner Praxis immer recht viele Menschen, die nicht nur Angst vor Beschwerden haben, sondern auch Angst vor dem Essen. Und darum soll es ja heute gehen. Aber ich würde dich bitten, dass du dich vielleicht für alle Hörer und Hörerinnen, die dich nicht so genau kennen, kurz vorstellst.
Sehr gerne. Mein Name ist Cornelia Fichtel. Ich bin Psychologin und seit über 10 Jahren tatsächlich auch Expertin für Essverhalten. Das heißt, ich beschäftige mich mit Frauen, die ein Thema mit Essen haben. Meistens kommt es aus ganz langen Verzichtskreisläufen, wo einfach ganz viele Ängste da sind. Vor allem auch ständige Essgedanken, Ängste rund ums Essen, gerade was auch die Angst vorm Zunehmen zum Beispiel betrifft, aber auch emotionales Essen. Und ich begleite Frauen, die in diesem Kreislauf aus Zügelung und Kontrolle, emotionalem Essen und dann natürlich auch diese Spirale, wo man sehr hart zu sich selber ist, ständiges Food Noise, also Essgedanken hat, da wieder raus zu mehr Leichtigkeit im Körper, im Kopf, aber auch im Essen und im Leben natürlich.
Ja, total toll, was du machst. Also ich bin ja schon lange in deinem Kreis sozusagen, schau, was du machst, habe deine Bücher natürlich, du hast ja auch Fachbücher geschrieben oder ein Fachbuch eben zu dem Thema auch und bin jetzt auch aktuell wieder in einem Mentoring-Programm bei dir, wo es um Ernährungspsychologie geht. Und da habe ich eben gesehen, da habe ich auch schon Patientenfälle durchbesprochen, die mich eben bewegen, weil es ist ja wirklich bei mir oft die andere Richtung. Es ist ja bei mir nicht so die Angst vorm Zunehmen oder die Angst, jetzt habe ich irgendein verbotenes Lebensmittel gegessen und jetzt werde ich dick davon oder sowas, sondern eher so wirklich eher die andere Richtung. Angst vorm Abnehmen, Angst, wenn ich jetzt das esse, dann kriege ich Beschwerden und so weiter. Und es kursiert ja auch sehr viel Angst durch das, dass
die Menschen irgendwie sich heutzutage ja sehr viel auf Social Media, im Internet informieren, über KI die befragen und da kursiert sehr viel auch Fehlinformation, Halbwissen oder Infos, die einfach gestreut werden, um einfach Angst zu machen und dann irgendwas zu verkaufen. Und das schlägt natürlich alles zu Buche, ja. Also das sehe ich halt total oft, ja. Und da würde ich jetzt einfach eh gleich mal direkt einsteigen. Was würdest du sagen, wieso kommst du denn zu dieser Angst vorm Essen? Also, dass ich eben jetzt Beschwerden habe oder dass ich irgendwelche Lebensmittel, dass ich dann schon richtig Panik habe, wenn ich die jetzt esse, dann passiert das und das. Gibt es da psychologische Hintergründe, die da ablaufen?
Boah, Daniela, das ist so eine große Monsterfrage, die du da stellst. Aber brechen wir es mal runter auf die Basis. Du sprichst ja von Angst. Angst ist eine Emotion und tatsächlich haben alle Emotionen, die wir kennen, eine ganz, ganz wichtige Funktion. Das heißt, sie sind, ich sage jetzt mal, Hinweisgeber oder auch ein Hinweis- oder Warnsignale, wenn man es so möchte. Und wir tendieren ja dazu in der heutigen Welt, vielleicht kennst du das auch, dass wir Emotionen eher wegschieben, dass wir keine Zeit dafür haben, weil wir müssen ja leisten und funktionieren und tun und machen. Mhm. Und somit schieben wir die Emotionen weg und haben irgendwie, ja, tatsächlich, ich hoffe, ich übertreibe jetzt nicht, aber ich sehe es tatsächlich so, wir haben den Bezug zu Emotionen komplett verloren. Und dann ist da eine Emotion da wie Angst, ne, die eigentlich nur sagt, hey, pass auf, weil es könnte ja irgendetwas sein, könnte ja eine Gefahr sein. Ne? Es ist so, hey, wenn du das jetzt isst, könnte sein, dass du Probleme da bekommst oder Schmerzen hast oder so. Und wir werten das aber nicht als diese Information, sondern wir spüren einfach ganz stark diese Angst. Wir können auch gar nicht damit umgehen. Und tatsächlich gibt es so ein Angstgedächtnis in unserem Gehirn, sprich, wir reagieren sofort, weil Angst ja auch etwas mit Überleben zu tun hat, mit Sicherheit zu tun hat. Deshalb reagieren wir ganz intensiv auf Angst. Und irgendwann, das ist das Spannende, gerade bei Angstkreisläufen, haben wir einfach auch Angst vor der Angst. Und dann ist Angst so ein Zustand, der da ist, aber wir blicken gar nicht mehr drunter. Wir fühlen es einfach, wir fühlen uns vielleicht hilflos, machtlos. Und das ist das, was bei der Angst so was Unangenehmes ist, dieses Gefühl der Hilflosigkeit auch. Ne? Und das kennst du wahrscheinlich sehr, sehr gut in deiner Tätigkeit. Dieses, gerade auch beim Essen, dieses hilflos ausgeliefert sein, ich kann nichts tun, weil egal was ich tue, das führt irgendwie zu Problemen. Ja, ich bemühe mich so sehr und trotzdem habe ich diese Probleme. Und das ist natürlich mit Kontrollverlust verbunden, mit Hilflosigkeit. Und das ist natürlich sehr etwas, was uns Menschen die Sicherheit nimmt.
Ja, ja, genau, das ist extrem spannend, dass du das ansprichst, weil was ich schon sehe, ich meine, ich beschäftige mich ja hauptsächlich mit funktionellen Bauchbeschwerden, Magen-Darm-Erkrankungen, also quasi, wo man nichts findet, es ist alles in Ordnung, ja. Bei den ganzen Befunden kommt nichts raus und trotzdem geht es den Menschen ziemlich schlecht, ja. Also die haben arge Beschwerden, ne. Und das ist eben auch, was ich da wirklich oft sehe, ist einfach auch dieses, das sind oft Menschen, die sowieso schon eher perfektionistisch sind, eher kontrolliert sind, sehr, sehr alles ganz genau machen und sich an alles halten und das wirklich alles genau recherchieren und sich dann eben auch beim Essen wirklich Listen runterladen und oft, sehr, sehr oft eben in Eigenregie ohne eine Ernährungsfachkraft und dann alles aufnehmen, was sie da irgendwie kriegen können und aus dem sich ihr Konzept basteln. Und mir kommt schon vor, das ist wirklich so etwas, was ihnen Sicherheit gibt, oder? Das ist, glaube ich, genau das, was du meinst, oder?
Absolut, weil als du jetzt gerade geredet hast, ich hatte gerade so ein paar Flashbacks aus meiner Vergangenheit, weil ich das ja auch sehr gut kenne aus meinem persönlichen Leben. Und ich musste gerade so ein bisschen schmunzeln, weil ich das auch kenne mit den Listen und mit diesen ganzen Selbstversuchen. Angst oder jetzt diese Hilflosigkeit, das ist einfach ein schlimmes Gefühl. Gell? Und wir versuchen dann halt mit dieser Angst umzugehen, aber oft macht man das ja einfach nicht auf eine konstruktive Art und Weise, na, dass wir vielleicht auch mal die Angst wahrnehmen, dass wir sie regulieren.
dass wir sie auch mal aushalten, ja. Aber wir wollen sie immer gleich wegmachen, was eh auch verständlich ist, ne, ist eh klar. Und Informationen oder Pläne geben einfach ganz viel Sicherheit, weil ich das Gefühl habe, ich habe da jetzt einen Plan, ja, und wenn ich dem folge, wenn ich da Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3 mache, dann bin ich sicher, dann kann mir nichts passieren. Und das gibt halt Struktur, Sicherheit, ich fühle mich gut. Mhm. Und dann beginnt halt das Problem, wenn ich dann eh ganz brav meinem Plan folge und trotzdem hilft es nichts, ne, dann fühlt man sich erst recht hilflos, weil was soll ich noch alles tun? Ne, das ist dann so ein Kreislauf. Also kann ich auch persönlich sehr gut nachvollziehen. Und ja, ich glaube, gerade auch dieses Zeitalter, in dem wir jetzt sind, hat so beide Aspekte, gell? Fluch und Segen. Weil auf der einen Seite ist es total spannend, sich selber helfen zu können. Ich bin nicht mehr abhängig. Ich muss nirgendwo hingehen. Ich frage einfach Dr. Google oder Dr. KI oder sonst wen und kriege meine Infos. Auf der anderen Seite ist das natürlich dann ein Fluch, weil du kriegst 40 Varianten von irgendeiner Liste. Und ich kenne das damals. Einmal war der Apfel grün, dann war er rot, dann war er orange, dann hat er 2 rote Punkte gehabt. Und irgendwann habe ich mir gedacht, na was jetzt, darf ich ihn jetzt essen oder nicht? Und wenn das dann viele Lebensmittel betrifft, stehst du da irgendwann da und denkst da, oh mein Gott. Ja.
Mhm. Genau. Ja, das ist genau das, ja. Es ist der Fluch und Segen, das kann ich absolut unterschreiben, weil eben, man kann alles recherchieren, aber es liegt ja oft nicht in der Info oder man kommt zu Infos, wo man gar nicht unterscheiden kann, ist es jetzt wirklich valide, stimmt es so, ja, ist es von einer Fachperson oder ist es von jemandem, der sich quasi selbst zur Fachperson gemacht hat oder eben selber recherchiert und uns seine persönlichen Erfahrungen teilt, was auch jetzt nicht, würde ich ja niemandem absprechen, dass irgendwas irgendjemandem hilft, aber es ist halt dann nicht für alle das Richtige. Und dann ist es natürlich frustrierend, weil wenn der oder diejenige dem dann folgt, diesen Ratschlägen oder Tipps und Empfehlungen, und dann wird es eben nicht besser, dann ist es umso schlimmer. Ja? Dann fragt man sich dann wirklich, okay, wie tue ich jetzt weiter, weil ich bin eh schon so streng und genau und ich halte mich eh schon so an die Listen, aber an dem liegt es halt nicht. Ne?
Genau. Ja, absolut. Und das ist eben dann dieser Kreislauf, der dann irgendwann diese Hilflosigkeit und diesen Kontrollverlust einfach massiv verstärkt.
Mhm. Ja, und das wiederum, verstärkt
die Probleme, oder wolltest du sagen?
Ja, genau. Wenn das so wiederum, das ist ja ein quasi Perpetuum mobile, das ist so eine Abwärtsspirale, die das immer schlimmer macht, weil ja auch die Angst an sich ja Beschwerden triggern kann, also über die Stressachse, oder? Das ist ja auch belegt.
Ja, absolut. Ja. Mhm. Und weil du jetzt gerade die Stressachse angesprochen hast, wir haben ja, da gibt es so viele Aspekte in dem, was du jetzt auch angesprochen hast. Wir haben ja vor allem auf der einen Seite die Angst, dann die ganzen Versuche, sich da irgendwie durchzuretten, die dann irgendwie scheitern, dann fühlt man sich noch mehr hilflos. Und eine Sache, die natürlich auch passiert, ist, dass wir Menschen durch diese Sicherheit, die wir suchen und die Kontrolle, brauchen wir ja so eine Art Schwarz- und Weiß-Denken, also Schubladen. Ja, richtig, falsch, gut, schlecht, böse, gut. Und dann rutscht man halt in dieses dogmatische Denken, in dieses Schwarz-Weiß-Denken hinein und schließt natürlich dann in weiterer Folge auch komplett zum Beispiel ganze Lebensmittelgruppen aus. So. Und gerade in deinem Bereich ist es ja auch so, dass das ja ganz viel auch mit individuellen Dingen zu tun hat. Ne? Und was für den einen gut funktioniert, kann sein, dass für den anderen nicht funktioniert. Und dann blockiert man sich natürlich auch selber, weil man eben eine ganze Gruppe gleich ausschließt. Und dann wird es ja noch mehr frustrierender. Ja, und das verstärkt sich alles. Und ich mochte schon immer so Sachen mit Tomaten gerne. Ne? Mhm. Also jetzt Lasagne, Bolognese, Mozzarella mit Tomaten, also alles, was halt irgendwie so Tomaten-Ding. Und Tomate war halt rot. Ne? Darf man nicht essen, rot, ganz schlimm. Und dann habe ich alles, was Tomate war, halt komplett, so wie schwarz-weiß, ausgeschlossen. Und erst viele Jahre später bin ich draufgekommen, naja, die Cocktailtomaten, die gehen voll gut. Und die, keine Ahnung, Rispentomaten gehen auch gut, aber diese fleischigen, großen aus sonst wo gehen nicht. Und das ist eben die Kompetenz, die eine Fachkraft wie du einfach mitbringt,
weil du sagst, hey, schau mal, wir tasten uns da vielleicht nach vorne, wir müssen jetzt nicht schwarz-weiß gleich alles ausschließen, sondern da geht was anderes und das schaffen wir als Personen alleine halt nicht, weil wir einfach so einteilen und dann so in diesem Kreislauf drinnen sind. Ja,
ja, ganz wichtig. Ja. Gerade die Tomaten sind eher Klassiker und oft ist es eben wirklich, dass frische Tomaten gehen, bei ganz vielen, gerade die mit Histaminprobleme haben. Aber zum Beispiel die passierten Tomaten, Tomatensauce, Suppe, Ketchup oder sowas, also wenn das verarbeitet ist oder eben hochkonzentriert, wie es ja in passierten Tomaten ist, dann geht es nicht. Das ist ganz oft bei all diesen, sagen wir mal, Unverträglichkeiten eine Mengenfrage. Menge und Kombination mit anderen Lebensmitteln. Und das sagt dann natürlich eine Liste nicht. Da steht einfach drauf, ja, genau. Nein, so wie du es sagst, mit dieser Einteilung, was auch leicht ist. Also das macht es, wie du es beschrieben hast, das ist ja das, was wir wollen als Menschen. Das gibt uns mehr Sicherheit, wenn ich sage, es geht nicht und nicht, es kommt drauf an. Also das ist immer das, was wir Ernährungsfachkräfte sagen. Ja, das ist ein Anhaltspunkt, aber es kommt dann individuell drauf an und wir müssen uns das anschauen. Das muss man immer sich anschauen, also ganz wichtig. Ja.
Mhm. Absolut, absolut. Und das Thema gerade auch da mit der Angst, wenn ich das ergänzen darf, und mit diesem dogmatischen Denken ist natürlich, dass man dann psychologisch gesehen in so ein, man geht in so einen Bewältigungsmechanismus, würden wir dazu auch sagen, der Vermeidung. Das heißt, man vermeidet dann, ja, ich schließe eine ganze Gruppe aus, das heißt, ich vermeide etwas und durch dieses Vermeiden habe ich ja dann eine Symptomlinderung. Das heißt, Beschwerden sind dann halt nicht da oder Ängste sind halt nicht da. Ich fühle mich sicher, ja, und dadurch fühle ich mich ja auch bestätigt und deshalb ist Vermeidung, also gerade bei der Angst, einfach so ein massiver Schutzmechanismus oder Hilfsmechanismus. Aber dann einfach kann ich nie lernen, wie ist denn mein Weg? Also ich werde dann quasi von der Angst dominiert. Und bei der Angst wird dann quasi diese Wohlfühlzone, der Bereich, wo ich mich sicher fühle, immer kleiner. Weil wenn wir jetzt zum Essen gehen, auf einmal entwickle ich dann doch Symptome, weil, keine Ahnung, Stress, Belastung, was auch immer. Dann habe ich Symptome und dann beginne ich wieder aus Vermeidung, das Nächste wegzulassen. Und damit wird eben der Spielraum immer kleiner jetzt beim Essen, aber auch meine persönliche Komfortzone, ne, was ich in meinem Leben tue oder nicht tue. Und somit, weil du gerade auch gesagt hast, Sicherheit, haben wir auf der einen Seite ja schon etwas, was mir Sicherheit gibt, also die Kontrolle, dieses Schwarz-Weiß-Denken, dieses Vermeiden. Das gibt Sicherheit, das gibt Struktur, das gibt Hilfe. Und gleichzeitig ist es einfach eine Illusion, in der ich drinnen bin und die dann auf der anderen Seite, nachdem sie mal die Illusion hergestellt hat, Dinge verschlimmert. Und das ist, ja, das ist so dieses Thema mit der Angst.
Ja, es verschlimmert wirklich auch Beschwerden dann oft langfristig, weil das sehe ich halt immer wieder und ich mache den, es ist jetzt das, glaube ich, 12. Jahr als Diätologin, ja, ich habe schon sehr viel gesehen und was sich immer wie ein runder Faden durchzieht, ist dieses, je eingeschränkter die Leute essen, umso schlechter geht es ihnen langfristig. Ja,
also sehr spannend. Ha?
Und das ist halt auch begründet mit dem, was wir natürlich wissen von der Mikrobiomforschung, also quasi der Darm, so wie ich immer sage, der ist ja natürlich auch abhängig von dem, was wir essen und die Vielfalt und so. Und wenn das System einmal kippt, ja, dann ist es natürlich, das hat dann auch schon Beschwerden. Und ich glaube, was auch, das ist vielleicht nicht so gut belegt, vielleicht schon, weiß ich nicht, aber was ich auch immer sehe, ist dieses, es führt ja dann auch in sich drinnen zu Stress, wenn ich eben so eingeschränkt essen muss, weil ich ja dann, ich kann auswärts nicht mehr essen gehen, ich muss immer alles selber und frisch kochen, ich weiß vielleicht nicht, welche Lebensmittel ich kaufen kann, wie passe ich Rezepte an oder geht das gar nicht mehr und man wird dann immer sozial immer mehr isolierter, man zieht sich mehr zurück, man hat eben diesen ständigen Food Noise, also das, was deine Klientinnen, Patientinnen haben, von wegen eben dieses, ich muss abnehmen, ich darf das alles nicht, sondern bei mir ist es genau umgekehrt, dieses, bei meinen Patienten, Patientinnen ist sehr dieses, das darf ich nicht wegen dem und da ist das drinnen und dann hast du genauso den gleichen Lärm im Kopf die ganze Zeit, weil du nicht weißt, was. Und das löst meines Erachtens auch wieder so viel Stress im System aus, der ja dann auch wieder die Beschwerden ankurbelt, weil über Cortisol wir ja wissen, dass das eine, sobald das permanent da ist, dieses Cortisol, High quasi, dieser hohe Cortisolspiegel, hatte das auch wieder Auswirkungen auf zum Beispiel Mastzellen, die dann stimuliert werden, die Histamin ausschütten und dann Beschwerden aus, das löst dann wieder Beschwerden aus und, ja. Genau, voll.
Voll, das ist so ein wichtiger Kreislauf, den du jetzt beschrieben hast und da ist einfach auch unsere riesengroße Parallele, Daniela, weil so wie du gesagt hast, meine große Gruppe ist ja die an Frauen, die sich verbietet, na, die sich zügelt, jetzt ursprünglich vielleicht, weil sie emotional ist oder ursprünglich, weil sie sich denkt, boah, mein Körper ist falsch, ist nicht richtig, dann beginne ich mich zu zügeln. Und das ist echt das Spannende, man sieht ja auch bei gezügelten Essern, bei restriktiven Esserinnen, dass das Vorkommen von funktionellen Darmerkrankungen riesengroß ist. Das heißt, die Häufung an zum Beispiel Reizdarm ist irrsinnig hoch in dieser Population der gezügelten Esserinnen. Und das ist halt schon ein echt krasses Thema. Und das ist einfach auch ein massiver Stress, oder? Dieses ganze Food Noise, dann kommt dazu dieses, alle Freunde gehen jetzt einen Kaffee trinken oder in die Pizzeria oder da ist ein Grillabend oder Geburtstagsfeier. Du hast ständig einfach diesen Stress, oder? Was darf ich und oh Gott, was mache ich? Und da gibt es dann, keine Ahnung, Pizza, ich darf keine Pizza und also es ist echt, oder der Italienurlaub, den man so sehr liebt, wird zur größten Belastung und das alles löst natürlich massiv viel Stress aus, ja.
Ja, absolut. Ja. Vielleicht kannst du kurz, du hast jetzt zwei Begriffe erwähnt oder einen vor allem, emotionales Essen. Ich glaube, das ist bei mir, bei meinen Hörern und Hörerinnen nicht so bekannt. Kannst du ganz kurz erklären, was du darunter verstehst?
Ja, sagen wir mal, Trostessen, Belohnungsessen, Entspannungsessen, Stressessen. Ich glaube, da kann man sich viel besser was drunter vorstellen. Also grundsätzlich dann, wenn wir nicht jetzt primär essen, weil wir gerade Hunger haben, sondern weil plötzlich innen drin so ein Drang nach Essen kommt und wo Essen einfach hilft, mit Stress umzugehen, mit Traurigkeit oder sogar Langeweile umzugehen, das bezeichnen wir als emotionales Essen.
Also wo quasi Essen als Werkzeug dient, diese Emotionen mit denen klarzukommen. Ja, als einfaches Mittel, weil es überall verfügbar ist, jederzeit da und so weiter. Ne?
Okay. Easy, ne?
It's easy. Genau. Ja. Wenn man alles verträgt eben oder alles essen könnte.
Ja, ja. Voll. Genau. Aber das ist auch spannend, weil du das gerade sagst, weil ich tatsächlich, weil ich tatsächlich auch viele Kundinnen habe, die emotionale Esserinnen sind oder auch sowas haben wie, also wirklich regelmäßig so Essanfälle, also wo sie einfach nicht 5 Rippen Schokolade essen, sondern 2 Packungen Schokolade oder 2 Packungen Chips oder so. Und das sind total viele auch dabei, die Verdauungsbeschwerden haben, die Sensitivitäten haben, Unverträglichkeiten oder halt sowas wie Reflux, oder? Mhm. Und dann haben sie diese Essanfälle, das verstärkt die Symptome, aber sie kommen irgendwie an und raus und wissen dann rational, ich sollte das noch, das macht doch alles schlimmer, ich darf das nicht. Aber irgendwie auch eine Parallele zwischen uns, ja.
Absolut, ja. Das heißt aber, sowohl dort, bei dem, was du jetzt beschreibst, als auch bei der Angst vor dem Essen, im Sinne von, ich kriege jetzt Beschwerden, oder wenn ich jetzt das nicht schaffe zu essen, dann nehme ich noch weiter ab. Ich habe eh schon so wenig Gewicht, was bei meinen Patientinnen und Patienten immer wieder vorkommt. Bei beiden muss ich eigentlich an der Ursache ansetzen, also quasi die Angst zum Beispiel nicht wegschieben, sondern wenn ich die schon habe, dann muss ich das aufarbeiten, oder? Die Frage ist, wie mache ich das konkret?
Wie mache ich
da Ansätze? Ja. Gibt es da Möglichkeiten?
Ja, schau, ich meine, mit der Angst ist das natürlich so eine Sache, gell? Weil eine Angst, jetzt würden viele meiner Kundinnen sagen am Anfang aushalten und wenn sie dann länger bei mir sind, dann sagen sie halten oder fühlen. Genau, das ist das Ding. Angst ist ja etwas, ist eine Emotion, die sehr unangenehm ist. Also Freude fühlen wir gerne, das ist super. Ärger zum Teil auch, ja, bei Männern ist es akzeptiert, bei Frauen nicht so, aber Ärger geht noch. Aber sowas wie Scham oder Angst sind sehr unangenehme Gefühle, die wir nicht fühlen wollen. Also drücken wir sie eher weg. Und wenn wir sie wegdrücken, dann lernen wir halt den Umgang damit nicht. Und das wäre eben gerade das Wichtige, die Angst mal da sein zu lassen und zu fühlen, ja, und dabei auch die Erfahrung zu machen, mir passiert nichts. So, ne? Jetzt, ich rede jetzt nicht von Panik und Panikattacken, aber selbst da lernt man, dass mir nichts passiert. Also im therapeutischen Kontext geht es genau darum, die Erfahrung zu machen, dass ich mich regulieren kann, zum Beispiel über Atmung. Und wenn ich lerne, die Angst da sein zu lassen, dann gebe ich mir auch die Möglichkeit, die zu hinterfragen. Ne? Dann gebe ich mir die Möglichkeit zu sagen, okay, Moment mal, wie realistisch ist das, dass jedes Mal, wenn ich was esse, keine Ahnung, irgendwas Schlimmes passiert? Oder weißt du, es ist da schon wichtig, ich nehme mal ein anderes Beispiel, weil das ist vielleicht konkreter. Ich hatte mal eine Patientin, die einen Reizdarm hatte und die hatte mal ein Erlebnis, ein persönliches, wo sie auch die Kontrolle verloren hat. Da war keine Toilette in der Nähe damals. Das war für sie ein ganz schlimmes Erlebnis. Und dann hat sich die Angst so manifestiert, dass sie jedes Mal alle Toiletten im Umfeld, also wenn sie wusste, wir gehen jetzt in die Innenstadt, nach Wien zum Beispiel, hat sie im Umfeld alle Toiletten, alle Möglichkeiten abgecheckt, wo sie halt im Notfall hingehen könnte. Und das ging noch, ja. Aber wenn ich jetzt einen Urlaub mache, wenn ich länger wohin fahre, ist es dann immer mehr zur Belastung geworden, so dass sie irgendwann gar nicht mehr aus dem Haus gehen wollte. So. Das heißt, da war dann zum Beispiel ganz wichtig zu sagen, okay, wie wahrscheinlich ist das? Also was sagt mir die Angst gerade? Die Angst sagt mir, wenn ich jetzt vor die Haustüre gehe, dann passiert, dann geht wieder was schief. Ne? Dann geht was in die Hose.
Also in die Hose.
So, ja, wortwörtlich. Und dann blamiere ich mich und alle schauen mich an und das ist total peinlich und dann weiß ich nicht, was ich tun soll. Und dann habe ich so Gedankenketten. Und wenn man die lernt zu erkennen, da, und zu stoppen und zu sagen, Moment einmal, stopp. So, wie wahrscheinlich ist das? Ich weiß, wo die Toilette ist, bipapo. Dann kann ich viel besser damit umgehen, weil dann gibt mir nicht die Isolierung daheim Sicherheit, sondern dann gibt mir Sicherheit, dass ich weiß, Moment einmal, meine größten Ängste werden wahrscheinlich so nicht eintreten. Es ist immer so, dieses Fünf-Fingers-Prinzip. Vielleicht hilft das der einen oder anderen Hörerin. So der Daumen wäre das Schlimmste, was passieren kann, so dieses Horrorszenario. So. Mhm. Zum Beispiel, ich gehe raus und da ist wirklich keine Toilette und es geht alles schief. Und der kleine Finger ist dieses Best-Case-Szenario. So, ich gehe da in die Stadt, habe den größten Spaß, alles ist super, nichts passiert, das ist gar nicht in meinen Gedanken das Thema. Und so. Und das sind diese zwei Extreme. Und die Wahrheit liegt meistens in der Mitte irgendwo. So. Und sich das zu visualisieren und zu sagen, ah, Moment, das Beste und das Schlechteste. Und dann gibt es ja noch Graustufen in der Mitte. So. Das ist etwas, was total hilft, einfach diese Horrorszenarien zu stoppen, weil wir uns ja durch die Angst nur auf die Horrorszenarien fokussieren. Und das ist zum Beispiel so eine Möglichkeit, wie ich da rangehen kann. Plus, ich gehe noch einen Schritt weiter, weil ich vorher gesagt habe, die Angst fühlen. Und dann habe ich gesagt, regulieren. Da fragt man sich natürlich, was meint ihr damit? Was heißt das? Unser Körper strebt ja immer so ein bisschen nach Balance. Ne? Es gibt die Anspannung und es gibt die Entspannung. Es gibt die schnelle Atmung und die langsame. Es gibt das starke Herzklopfen und das langsame. Und mit regulieren meine ich jetzt zum Beispiel, wenn ich Angst habe, dann ist die Muskelspannung hoch, die Atmung ist ganz flach und schnell. So. Und dann atme ich schnell, aber habe das Gefühl, ich kriege gar keine Luft. So Richtung Panikanfall ist das zum Beispiel dann oft so. Und in dem Moment, wo ich merke, oh wow, ich atme gerade schnell, ich atme ganz flach und ich beginne die Atmung zu verändern, indem ich sie langsamer oder tiefer werden lasse. Also wenn ich tiefer in den Bauch einatme oder so in die Rippenbögen, dann atme ich automatisch schon langsamer. Und damit beruhigt sich das Nervensystem, weil dann beginnt das Herz langsamer zu schlagen, die Muskelspannung lässt nach, meine Gedanken gehen in eine andere Richtung. Und das meine ich mit regulieren.
Mhm. Genau, ja. Also das heißt, einmal wirklich zuerst
merken, jetzt kommt es, oder vielleicht Situationen auch sich mal vorab schon überlegen, wo passiert denn das immer, sich da ein bisschen zu beobachten, oder? Mhm. Und dann halt auch in der Situation, wenn ich jetzt merke, jetzt geht's los, ich meine, man merkt dann eh die Symptome, ja, oder das Gefühl, dieses, da das auch, ich meine, das kann man ja eben auch gut mit geschulten Therapeuten, Therapeutinnen erarbeiten, ja, wie fühlt sich das an? Und wenn ich es dann schon vorab merke, dass ich dann einfach wirklich sage, stopp, jetzt gehe ich mal aus dem raus, jetzt stoppe ich das mal ganz bewusst und sage dann, okay, wie evaluiere das Ganze dann auf realistisch, also oder unrealistisch, und wie häufig ist es oder wie passiert es, oder auch das, was ich vielleicht gelernt habe mit einer Ernährungsfachkraft, dass ich zum Beispiel, okay, das ist jetzt eine normale Cocktailtomate und das ist jetzt keine, was weiß ich, Pizza oder keine Tomatensauce oder sowas, also wird wahrscheinlich nichts passieren, oder ich probiere eine ganz kleine Menge, ja, und dass ich da dann mit ruhig atmen und so, dass ich dann mich schon mal in einen guten Zustand bringe, im Sinne von, wir haben ja immer das, was du gemeint hast, dieses Sympathikus, also Fight-or-Flight-Modus, ja, und dann den Entspannungs- und Verdauungsmodus des Parasympathikus, wo man dann wirklich, wo das genau das Gegenteil ist, ja, wo man sagt, okay, ich komme runter, es passiert mir nichts, ich bin in Sicherheit, so. Also das wäre so die beste Strategie jetzt mal, wenn man so wirklich vor einem gewissen Essen oder einer Situation Angst hat, oder?
Ja, absolut, genau das. Und dann gibt man sich die Möglichkeit, dazu lernen, und man kann sich so Gedanken, diese Angstgedanken zum Beispiel oder die Unsicherheit, kann man sich schon so vorstellen wie so ein Duracell-Haserl. Ne? Mhm. Wenn das einmal aufgeladen ist und losrennt, dann gibt es da kein Halten mehr. Ne? Und deshalb ist dieses Stopp, wo du gesagt hast vorher Stopp, einfach ganz, ganz wichtig, dass ich das Haserl nehme, dass ich es mal aufhebe und sage, Haserl, mach mal Angsthaserl. Mhm. Haben wir mal einen Stopp drinnen, genau, du läufst nicht mehr weiter, genau. Und dann kann ich mir natürlich auch überlegen, das fand ich auch super bei dem, was du gerade gesagt hast, auf andere Weise Sicherheit herstellen. Das ist jetzt vielleicht eine ganz blöde Idee, was mir gerade so in den Kopf kam, aber was ich oft erlebt habe, ist, dass man geht mit Freunden essen, zum Beispiel, man hat ja so seine Lieblingslokale, wo man vielleicht immer wieder so hingeht, und irgendwann isoliert man sich, man geht dann halt gar nicht mehr mit, weil man Angst hat, na, oder man ist da wie besessen. Und dann hat man so seine Lebensmittellisten und dann die Speisekarte und irgendwie der Kopf raucht, man weiß gar nicht, was man tun soll, und dann geht man erst gar nicht, weil man kann eh nichts essen. Und wenn ich mir denke, okay, das viel Sinnvollere wäre, ich nehme mir mal meine Lieblingslokale, nehme da die Speisekarte, setze mich zu meiner tollen Ernährungsberaterin wie zu dir und gehe das mal durch, dass ich verstehen lerne, zum Beispiel was könnte passen, anstatt dass ich gleich alles wegstreiche, könnten ja Dinge doch funktionieren, weißt du, was ich meine? Und das gibt mir dann Sicherheit, dann bin ich nicht alleine, und ja, so.
Genau, ja. Es ist genau, das ist lustig, dass du sagst, weil das ist genau das, was ich auch anbiete, und bei mir ist es ja so, dass meine Patienten und Patientinnen auch in der Ernährungstherapie auch, wir sind auch in einer Verbindung via Chat, und sie können zum Beispiel in diesem Chat auch zwischen den Terminen alles fragen. Also wenn zum Beispiel so eine Einladung oder so ein Treffen aufkommen würde, das war schon öfters auch der Fall, dass ich da wirklich, also das biete ich natürlich an, dass die mir dann eben zum Beispiel die Speisekarten durchschicken, sich mal vorab überlegen, das hätte ich mir mal ausgesucht, oder ich weiß gar nicht, was ich nehmen soll, oder. Und dann kann man gemeinsam schauen, oder dann kann ich rückmelden und sagen, schau, das geht auf jeden Fall, oder da könntest du das austauschen. Und das ist ja ganz anderes. Man geht dann ganz anders in diese Situation rein, also in das Lokal in dem Fall, weil man halt schon wiederum diese Sicherheit hat. Man hat schon einen Plan, ja, man kommt gar nicht in dieses, dass man schon so aufsteigt und ich schon so drinnen sitze und man denkt, oh Gott, ja, genau.
Ja. Das finde ich total cool, dass du das sagst, weil das kreiert ja doch irgendwo Kontrolle. Ne? Ich lasse mich nicht beherrschen, sondern ich fotografiere die Karte, ich schicke die jetzt der Daniela. Und das passt ja zu diesem dichotomen Denken, was wir vorher gesagt haben. Anstatt das alles gleich zu streichen, sagst du dann, na schau mal, nimm da halt das, und du könntest dann einfach das austauschen, so, oder weglassen, so bei der Bestellung. Und das ist ja auch wieder so irgendwie Empowerment, so yes, ja, ich habe das jetzt irgendwie besiegt, ich habe das erlebt, das war total schön auch.
Mhm.
Und dann auch, weißt du, es kann ja trotzdem sein, dass man dann heimkommt und vielleicht doch einen Blähbauch hat oder Beschwerden. Und dann das Ganze auch wieder so ein bisschen zu hinterfragen und nicht gleich, oh Gott, schwarz-weiß, weißt du? Sondern, okay, ich habe jetzt was gelernt, das habe ich, weiß ich nicht, vielleicht heute, keine Ahnung, da bist du die Expertin, aber wir wissen ja, wenn wir belastet sind und Stress haben, vertragen wir Dinge auch anders, als wenn es uns gut geht.
Genau.
Dass ich da mir auch die Chance gebe, das vielleicht in verschiedenen Situationen dann zu probieren, weißt du?
Genau.
Auch mal eine kleinere Menge oder in einer anderen Zyklusphase oder I don't know. Ja?
Genau, das ist eben auch das, was ich meine mit die wirklich mit Fachkräften arbeiten, weil und nicht mit selbsternannten Experten, Expertinnen, weil halt eben da diese ganzen Infos, die wir jetzt gerade angesprochen haben, sowas wie die Menge oder in welcher Situation esse ich das, also wie geht es mir, ja. Also quasi, es gibt so viele Einflussfaktoren auf Verträglichkeiten, das ist nicht nur das Essen. Es ist nicht immer nur das Essen schuld. Es ist, das ist oft, ich sage immer so, das ist so oft der kleinste Teil, obwohl ich Ernährungsfachkraft bin, aber das Essen ist oft wirklich, gerade bei diesem Reizdarmsyndrom, Dünndarmfehlbesiedlung oder sowas, ist das oft ein ganz kleiner Teil. Und ganz viel anderes sind halt dann Essverhalten, wie esse ich das, ja, langsam gut kauen, mache ich was daneben oder in welcher Menge oder in welcher Kombination mit anderen Nährstoffen oder in welchem Zustand bin ich total gestresst, gehetzt, eben mache ich mir Sorgen, Angst, bin ich schon so on the edge oder bin ich total tiefenentspannt, sage ich jetzt einmal unter Anführungszeichen, ja, das ist auch etwas, was das haben wir eh auch schon angesprochen, dieses mit dem Atmen, wie du gesagt hast, das Atmen zum Beispiel beruhigen, das triggert ja eben den Parasympathikus an über den Vagusnerv. Das ist ja wieder der Entspannungs- und Verdauungsmodus, ja. Und da habe ich auch super Erfahrungen schon gemacht und super Erfolgserlebnisse mit Patientinnen gehabt, die zum Beispiel Atemübungen integriert haben und auch im Restaurant das dann gemacht haben. Und dann war gar kein Durchfall. Die waren gar nicht auf der Toilette. Die waren früher, haben die noch nicht einmal die Speisekarte gelesen und sind schon mit Durchfall aufs Klo. Ja, obwohl sie nicht einmal ein bisschen gegessen hatten. Ja, nur allein nicht die Situation. Ja. Und wenn man das aber versteht und das dann schon im Vorfeld abfedern kann durch eine Atemübung oder durch was anderes, ja, dann ist das so viel wert. Ja. Da kommt man dann wirklich ganz anders raus.
So toll. Und das ist dann nämlich wirklich Kontrolle. Ja, anstatt Kontrollverlust, weil ich weiß, okay, ich kann das kontrollieren. Und das Ding ist, wenn man ein Thema mit Essen oder Lebensmittel hat, dann denkt man das ja nicht, weißt du, weil da, also ich kann mich ja auch selbst, war bei mir damals auch so dieses, ja, du mit deiner blöden Atemübung zum Beispiel, würde man sich dann denken, was willst du jetzt mit der Atemübung? Ich hab da Probleme, weil ich die Tomaten gegessen habe, so, weißt du? Oder weil ich gar nicht weiß, was irgendwas in mir auslöst. Und wir clustern das einfach komplett aus. Ja, aber wenn wir verstehen, ja, was das macht, dann ist da so viel drin. Und diese Informationen, wie du sagst, kriegst du halt einfach nicht, wenn du da irgend so einen Blogartikel anschaust oder Dr. Google fragst. Und was man natürlich jetzt auch sagen muss, nur weil ich jetzt eine Atemübung mache, heißt das nicht, ja, dass ich auf einmal keine Beschwerden habe. Ja. Aber es ist ein Baustein, der andere Bausteine ins Rollen bringt und beruhige ich meine Atmung, beruhige ich mein Stresssystem, habe ich weniger Stresshormone, reagiert mein Darm anders, fühle ich mich vielleicht auch mental gleich besser, weil ich nicht so gestresst bin und dann sind das so viele Schräubchen, die sich zu drehen beginnen und vielleicht merke ich es nicht sofort, vielleicht merke ich es nicht morgen oder übermorgen, aber ich habe was ich tun kann, was mir Sicherheit gibt und ich weiß nicht, wie es dir geht, ja, aber bei meinen Kundinnen ist es ganz oft so, dass die nach Wochen, da frage ich sie dann nach Wochen irgendwas und sie sagen, ah ja, jetzt wo du mich fragst, das ist mir gar nicht aufgefallen. So, weil sich das so einschleicht so, und dann wird es so Realität und Alltag, dass einem gar nicht bewusst wird oder ist, wie vielleicht mehr entlastet man ist als vorher.
Ja, stimmt. Absolut. Auf das muss man auf jeden Fall auch immer schauen. Ja. Also und immer wieder mal ins Gedächtnis rufen, was einfach schon gut gelaufen ist und solche Sachen und wie das schon sich verändert hat, ja, total, ja. Mir ist jetzt noch eine Sache eingefallen, nämlich, wir haben jetzt, glaube ich, schon ganz viel aufgerollt und auch da wirklich jetzt sehr viel Infos und Wissen geteilt, aber eine Sache ist mir noch eingefallen, die ich dich gern fragen würde, und zwar, gibt es denn sowas wie, dass man wirklich eine gewisse Situation
so verbindet, also mit etwas, was schlimm passiert ist, mit Beschwerden zum Beispiel, die passiert sind, egal jetzt ob beim Essen oder eben so wie du bei der Patientin erzählt hast, bei der Reizdarmpatientin, mit dem sie ist da rausgegangen und dann war das, oder es, zum Beispiel, sie ist irgendwo in einem Restaurant in der U-Bahn passiert und jetzt traue ich mich nicht mehr U-Bahn fahren oder sowas. Also sowas wie, ich glaube, es heißt klassische Konditionierung, oder? Dass man das so verknüpft, ja, und dass man dann wenn man nur in diese Situation kommt oder nur dieses Lebensmittel sieht, dass das dann schon kippt und in die Angst geht. Gibt es das oder ist das
rein hypothetisch? Absolut, ja, absolut. Sind das Konditionierungen, also wir verbinden zwei Dinge miteinander. Auch dieses ganze Vermeiden wäre dann eine Form der Konditionierung, das würde man dann operante Konditionierung nennen, aber völlig wurscht. Das Ding, das man verstehen muss, ist, dass es gibt so Grundbedürfnisse, oder? Wie Akzeptanz, Dazugehören, Sicherheit. Und wenn diese Bedürfnisse in so einer Situation einfach zum Beispiel diese Sicherheit, wenn was in die Hose geht oder wenn ich irgendwas nicht unter Kontrolle habe, dann fühle ich mich eben hilflos, ich habe einen Kontrollverlust. Das heißt, diese Bedürfnisse der Sicherheit werden nicht erfüllt. Auch dieses Bedürfnis vielleicht ich sage jetzt mal, Akzeptanz, also richtig sein. Also weil es ist ja total unangenehm. Ne? Was denken sich die anderen so? Das heißt, dieser Gesichtsverlust, den man da vielleicht in seiner eigenen Wahrnehmung erlebt, die anderen sehen es eh nicht so, aber für sich selber, sind das so starke Verletzungen von Grundbedürfnissen, die einfach nicht erfüllt sind, dass die sich so massiv verankern, dass wir dann einfach ganz stark in die Vermeidung gehen. Und das Problem ist natürlich, dass solche Emotionen auch wie Angst oder Scham halt ganz intensive Emotionen sind. Mhm. Also auch dieser Kontrollverlust, Hilflosigkeit, das ist so, so stark. Wir nehmen halt so unangenehme Emotionen oder solche Emotionen viel, viel stärker wahr als zum Beispiel Freude. Also wir erinnern uns viel mehr an schlimme Ereignisse im Leben als an die tollen, weil es natürlich evolutionär auch Überleben bedeutet. Ein bisschen schade, aber es ist einfach so. Und das bedeutet, dass wir natürlich dann in die Vermeidung gehen, und das aufzulösen bedeutet, in die Konfrontation zu gehen. Also ganz blödes Beispiel, wenn ich Flugangst habe, dann brauche ich halt 100 Flüge, wo ich 100 Mal die Erfahrung mache, da passiert nichts. Ich komme am anderen Ende an und alles ist supi-dupi. Ja, oder Höhenangst, diese Konfrontation mit der Höhe, wo ich lerne, hey, da passiert nichts. So. Mhm. Und das ist natürlich bei solchen Sachen nochmal deutlich schwieriger, weil es ja mit realen vielleicht Schmerzen verbunden ist oder mit realen Situationen auch, wohingegen jetzt Flugangst oder Höhenangst ein bisschen anderes Kaliber sind nochmal. Ja? Mhm. Und essen muss ich ja auch irgendwie. Aber die Konfrontation und sich, oder ich sage jetzt mal, sich die Möglichkeit zu geben, dass es eben laut dem Fünf-Finger-Prinzip auch andere Outcomes gibt und dass die nicht nur schlimm oder Best Cases sind, sondern dass es da was in der Mitte gibt. Das ist auch eine Art der Konfrontation, und das ist einfach, ja, mir die Möglichkeit geben, andere Erfahrungen zu machen, damit diese Angst eben weggeht von dieser Situation. Und was ich noch sagen möchte, und dann bin ich wieder still, ist, dass das Gegenteil von Angst ist Vertrauen und nicht Kontrolle. Das heißt, wir müssen auch so ein bisschen, wir dürfen uns vertrauen, wir dürfen auch so ins Vertrauen gehen, dass es Möglichkeiten gibt, dass ich das lernen kann, dass mir die Atemübungen hilft. Also da ins Vertrauen zu gehen, ist einfach ganz, ganz viel, ganz wichtig. Und ich weiß, dass für alle Betroffenen, die da jetzt zuhören, denken sich vielleicht, ja, leicht gesagt. Ja, natürlich ist es leichter gesagt als getan. Aber das ist der Weg, der langfristig einfach Freiheit und Möglichkeiten und Entlastung bietet.
Mhm. Bist du auch so wieder rausgekommen, oder? Bei dir jetzt?
Ja. Ja. Bei mir waren es, glaube ich, auch verschiedene Punkte. Auf der einen Seite bin ich dann halt, mein Fokus war, ich kann mich noch so erinnern, boah, Daniela, ich bin mit meinem Namen nach Hamburg.
Und ich wusste ja damals nicht wirklich, mir ist damals so eine Liste in die Hand gedrückt worden, da wo eh alles rot war. Und ich habe mir gedacht, was esse ich denn jetzt? Dann hat mir irgendwer gesagt, ich soll diese Foodmap-Liste machen. Und ich war halt alleine, weißt du, ich hatte niemanden, der das angeleitet hat. So, jetzt hatte ich da eine Liste mit gefühlt eh allem, was ich gern mag und nicht essen darf. Und dann bin ich nach Hamburg. Und da habe ich ein bestimmtes Brot gesucht, das einzige Brot, das ich essen darf, ohne dieses und jenes. Und ich bin da Kilometer durch Hamburg gelaufen, um diese eine Bäckerei zu finden, die dann zu hatte. Und habe dann den ganzen Tag gehungert, weil bei mir war es als Frau dann auch nochmal dieser ständige Blähbauch. Na, wie schaut denn das aus? Das ist ja peinlich, ich bin so dick. Und es war so, so schlimm. Und irgendwann habe ich realisiert, Moment mal, es gibt halt, ich probiere jetzt Cocktailtomaten und ich probiere dieses und ich distanziere mich von diesem, ich war ganz negativ, ne? Ich darf das nicht und das nicht und das nicht. Und irgendwann habe ich mir gedacht, Cornelia, du bist doch Psychologin. Ja, du weißt doch, dass der Fokus auf das Negative dir jetzt nicht hilft. Und dann hat sich das begonnen zu shiften. Und je besser es mir mental gegangen ist, desto besser ging es mir auch vom Körper. Und das ist jetzt echt abstrus, wenn ich das sage. Und ich glaube, ein massiver Gamechanger damals war Corona für mich. Weil es gab keine Termine.
Die Pandemie.
Es gab keine Termine. Die Arbeitsbelastung ist massiv gesunken. Und ich habe ganz viel Zeit verbracht mit Yoga, mit Meditation. Und das war meine Rettung. Und plötzlich habe ich gemerkt, wow, Mein Bauch ist nicht mehr so aufgebläht und die Cocktailtomaten tun mir nichts. Und das war einfach alles super. Heißt nicht, dass ich jetzt nicht, wenn ich jetzt, weißt du, es gibt Pizzerien, da habe ich nachher einen Blähbauch. Und es gibt welche, wo ich das nicht habe, das weiß ich halt mittlerweile. Und wenn ich einen Blähbauch habe, ist es nicht mehr so wie, oh mein Gott, denken sich alle, ich bin dick und mein Bauch und wie peinlich, sondern jetzt ist es halt, ja, haben wir halt einen Blähbauch heute so, ne?
Mhm.
Und das war halt sukzessive dieses Regulieren, diesen Fokus verändern, Abstufungen finden und ganz viel Stressreduktion durch Corona halt. Ja. In meinem Fall. Also ich habe keine Kinder, deshalb sage ich das jetzt so. Für alle, die jetzt Kinder haben, werden sich denken, what? Mhm. Vielleicht, ja.
Ja, aber mega wichtige Message. Und das ist auch eine, die ich ständig trommle. Und die Hörerinnen und Hörer, die viele von den Bauchdetektivgeschichten schon gehört haben, die wissen das, dass das ist eine Säule, um die kommt man nicht herum. Und meines Erachtens ist es auch das, was gerade diese funktionellen Bauchbeschwerden massiv treibt und triggert. Ja? Und das ist auch das, wenn ich sage, es liegt nicht immer nur am Essen. Es ist auch unter anderem das, was ich meine. Also diese Stressbalance, unter Anführungszeichen, ja? Da zu schauen, was muss sein, was muss nicht sein, wie viel Self-Care, eben schauen, dass man Pausen einbaut, De-Stress-Impulse, also quasi verschiedene Vagusroutinen, die ich auch lehre, und so, also die meine Patientinnen mitbekommen sozusagen, das ist so wichtig, ja. Und das spielt auch wieder in all das rein, was wir vorher gesagt haben, also eben um so nach dem Stopp mal rauszukommen und sich zu beruhigen, ist sowas Gold wert, ja, genau. Voll gut, super.
Absolut, du Daniela, und hätte ich eine Person damals gekannt wie dich, weißt du, die da spezialisiert wäre, dann oder war damals schon, also würde ich sagen, Leute, macht's das. Ja, das sind unnötige Jahre an Leidensdruck und Qualen und Hilflosigkeit, die man sich einfach mit, ich sage jetzt mal salopp, ein paar hundert Euro sparen kann, weißt du, weil du gehst hin, investierst in deine Gesundheit, investierst Energie und Zeit und auch in die Atemübungen, weißt du, und tust dir was Gutes dadurch und kürzt diesen ganzen Weg halt massiv ab. Das ist so wichtig. Und weil du das gerade auch gesagt hast, ich habe mir vor ein paar Jahren, habe ich mir die Auswertungen regelmäßig angeschaut von den Krankenkassen und habe mir angeschaut, welche, die veröffentlichen ja in regelmäßigen Abständen diese Gesundheitsberichte, wo man sieht, welche Erkrankungen steigen. Und da gab es immer drei, die am Vormarsch waren und die massiv angestiegen sind. Das eine waren die psychischen Erkrankungen, vor allem auch Depressionen und Angststörungen. parallel dazu die funktionellen Darmerkrankungen und Unverträglichkeiten und Sensitivitäten. Und parallel dazu ist einfach der Leistungsdruck, der Personalmangel und so weiter massiv gestiegen. Und das hat einen Grund. Es hängt einfach so massiv zusammen. Leute sind gestresster, belasteter und das aktiviert der Darm-Hirn-Achse, hast du gesagt, ne?
Genau. Und das ist halt leider das, was ganz wenige noch am Schirm haben, weder Betroffene noch teilweise auch Fachkräfte im Gesundheitssystem. Also das wird wenig, also wenn ich an meine Diätologieausbildung jetzt denke oder Ernährungswissenschaften davor, das war kein großes Thema. Ja, das ist nicht dieser Zusammenhang, der wird dann erst später klar. Ja, dir, bei dir in deiner Arbeit, mir in meiner Arbeit und sind diese Hidden Gems, die man findet, wo man, wenn man sich denkt, man bringt die Leute, es geht ihnen besser, aber sie sind noch nicht dort, wo sie sein könnten. Und dann denkt man sich, da irgendein Aspekt fehlt, sowas bei mir halt. Ich habe dann echt mir gedacht, das gibt es nicht. Was übersehe ich? Und dann habe ich recherchiert und dann ist das alles mir wie Schuppen von den Augen gefallen, weil ich mir gedacht habe, boah, na die Stressachse, na klar, das hängt ja zusammen. Und das sind Zusammenhänge, die sind super eigentlich belegt und so weiter, aber das wird nicht wirklich transportiert. Und darum ist so wichtig, darüber zu sprechen, oder?
Es ist einfach nicht state of the art. Ne? So. Obwohl wir das alle wissen, ist es halt, ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen, schulmedizinisch immer das Klassische. Wir vermeiden dieses und jenes und fokussieren uns so auf dieses scheinbare Problem. Dabei, das ist ja oft wie bei Rückenschmerzen, oder? Du hast Nackenschmerzen, aber das Problem kommt von Verspannungen von irgendwo und nicht jetzt genau an dieser Stelle. Und ja, aber das will man halt auch nicht so wahrhaben. Oft
ja,
so.
Entweder das, es ist unbequem, es ist natürlich auch schwerer zu aufzuarbeiten, ja, aber es hat einen massiven Einfluss, ja. Also eben ganz viel. Ganz oft ist auch das, was ich sehe bei den Patienten und Patientinnen, die kommen in den Erstgesprächen, dass die mega frustriert zum Beispiel auch sind, weil es ist ja alles in Ordnung, aber es geht ihnen schlecht und niemand sagt ihnen, woran es liegt und so. Und wenn man dann auch diese Blickwinkel öffnet und sagt, schau mal dorthin und schau, und ich frage ja das natürlich auch ab in meinen Anamnesegesprächen, diese Aspekte, und ich weiß dann schon ganz genau, wohin es geht, ja, also oder wo dann wirklich die Hebel sind, die Stellschrauben, die noch gedreht gehören. Ja. Und mir geht es einfach immer auch darum, dass man, und deswegen war uns mir das Gespräch auch so wichtig jetzt heute mit dir, um da wirklich aufzuzeigen, da kommt man kann da wieder rauskommen. Und es liegt dann halt nicht nur am Essen, sondern man muss dann wirklich dahinter schauen und wie du sagst, diese Angst spüren, wahrnehmen und da an dem auch arbeiten, wenn man die hat, und man kommt da wieder raus. Man braucht halt dann vielleicht, schafft man es nicht alleine, sondern halt mit jemandem, der einen da begleitet, sei es eben du, jemand also Ernährungspsychologin oder Psychologe, Psychologin oder eben Ernährungsfachkraft, wenn die da zusatzausgebildet ist oder so. Aber wichtig ist, dass man sie da wieder an die Seite holt, weil es ist massiv belastend und man dreht sich sonst im Kreis und kommt keinen Schritt mehr weiter. Ne?
Genau, voll, voll. Und eine Sache möchte ich dann noch ansprechen, Daniela, wenn ich darf.
Bitte gerne.
Das eigene Ego. Ich habe das so, wir haben ja auch schon ein paar Mal so gesprochen, es gibt Menschen, die haben ein Thema und die wissen, wo das Thema irgendwie liegt, und die lassen ihr eigenes Ego einfach so sehr im Mittelpunkt stehen. So, na, das hilft mir nichts und was soll das bringen? Und nein, ich habe ja eh schon alles probiert, was soll mir die Ernährungsberaterin jetzt helfen oder diese Psychologin da? Die sich halt einfach auch ganz viel selber blockieren aus. Und ich weiß, das passiert, wenn das jetzt jemand hört, der sich denkt, das stimmt ja nicht. Das ist nicht, weil man doof ist, ja, oder weil so, sondern da stecken ja auch Ängste dahinter, ne? Angst, was könnte die mir wegnehmen, oder so wie dieser Druck im Job oder dieses Leisten, dieses Funktionieren, das ist ja etwas, was ja auch wieder einen Benefit hat. Also dieses Gebrauchtwerden bringt ja auch wieder Anerkennung und Lob, und vielleicht nimmt man die das weg. Na, jetzt sagt man die Mulle, ich soll da Stress reduzieren. Ja, dann kriege ich ja weniger Anerkennung, wenn ich das mache. Und dann lasst man so dieses Ego so im Weg stehen. Und das ist wirklich eine Einladung, dahin zu schauen und eine Tür da durchzuschreiten, die helfen kann.
Mhm. So. Ja, danke für diese Einladung, dass du die so aussprichst. Ich glaube, das können sich sicher viele mitnehmen. Und apropos hinschauen, wenn man bei dir näher hinschauen möchte, wenn man mit dir arbeiten möchte oder dich wo finden möchte, wie kommt man am besten mit dir in Kontakt? Und auch in welchen Bereichen? Also ich möchte es ja natürlich vermeiden, dass zum Beispiel jetzt alle reizenden Patienten, Patientinnen mit dir Termine ausmachen oder so. Also vielleicht
mal seit auch der Daniela besser aufgehoben tatsächlich. Aber genau, vor allem Frauen, die ständige Essgedanken, Verzichte, Food Noise, emotionales Essen haben, die Angst haben, zum Beispiel zuzunehmen und die ihr Gewicht ständig kontrollieren. Also da ist wirklich eine Einladung hier. Es gibt auch da, wir haben jetzt viel über das andere Thema gesprochen, logischerweise, da gibt es einfach genauso einen Weg, eine Einladung, wo man wo durchgehen kann. Und es gibt, ja, ich habe so viele Frauen begleitet, wo ich sehe, das führt zu so viel Freiheit und Leichtigkeit im Leben. Gell? Also für alle, die sich da angesprochen fühlen und das kennen, diesen ständigen Kampf mit Gewicht, mit Essgedanken, Essdrang, Überessen, emotionales Essen, Trostessen, whatever. Ihr findet mich unter corneliafichtel.at, Fichtel mit IE und TL am Ende. Daniela, du wirst es sicher in den Shownotes verlinken. Da findet man sie mich auch zum Beispiel unter Food Feelings oder Cornelia-Fichtel auf Instagram. Und Food Feelings findet man das Buch, einen Podcast und Fortbildungen für andere Ernährungsfachkräfte, die sagen, hey, ich will auch da was dazulernen. Und genau, da findet man mich und ich freue mich auf Vernetzung und Kennenlernen. So. Und dir, Daniela, wirklich vielen, vielen Dank auch für deine Arbeit und für die Einladung hier in deinem Podcast. Das ist so ein wichtiges Thema und man kann nicht viel genug drüber reden. Wie ist der deutsche Satz?
Oft genug, ja, oder?
Oft genug drüber rein.
Ja, sehr gerne. Danke dir auch. Und ich kann es auch nochmal unterstreichen, kann das alles zurückgeben. Also danke für deine Arbeit, für das Wissen, das du teilst, eben auch mit nicht nur Ernährungsfachkräften, sämtlichen Fachkräften, die sich da im Rahmen Ernährungspsychologie fortbilden wollen. Das kann ich auch total empfehlen, weil es in jedem Fachbereich wichtig ist, das zu wissen. Diese Hintergrundwissen, das einfach zu haben, weil man einfach die Betroffenen viel besser begleiten kann, wenn man da einfach auch einen Blick in die Richtung öffnet. Also ganzheitliche Therapie, ich glaube, das ist die Zukunft. Also wir können nicht mehr so in Silos denken und uns nicht vernetzen und nicht austauschen, sondern es ist genau das wichtig. Ja? Das ist für die Betreuung der Betroffenen wichtig, das ist für uns Fachkräfte wichtig, das ist insgesamt das Um und Auf, ja, dass man da auch einfach alle Puzzlesteine dann auch kennt und weiß und auch wenn man es selber nicht macht, dass man es einfach auch weitergeben kann oder man kann ja dann den Betroffenen auch sagen, schau mal dorthin oder dahin oder geh mal, such dir eben eine Psychologin oder such dir eine Physiotherapeutin oder, da gibt es so viele Möglichkeiten und das ist ganz wesentlich, also sich da gut begleiten zu lassen und nicht nur in eine Richtung zu denken und zu laufen, sondern genau. Also danke dir. Ich verlinke selbstverständlich alle Infos von dir unten in den Shownotes, auch deine Bücher natürlich. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns wieder mal in den Bauchdetektivgeschichten sehen.
Wow, was für ein geniales Gespräch. Ich hoffe, dir ist es genauso gegangen. Dir hat es gut gefallen und du konntest dir vor allem auch ganz viele wertvolle Infos und Inputs für dich mitnehmen. Alle Links zu Cornelia Fichtel, zu ihrer Website, ihrem Instagram-Kanal, ihrem Podcast und auch ihren Büchern findest du selbstverständlich in den Shownotes verlinkt. Und ich kann dir nur mitgeben, auf deinem Weg, wenn du von Angst vor dem Essen betroffen bist, dass du wirklich Hilfe suchst. Sei es von einer Psychologin, einer Psychotherapeutin oder eben auch einer geschulten Ernährungsfachkraft und hier wirklich eine Fachkraft suchen, nicht jemanden, der von sich behauptet, dass er eine Fachkraft sei, sondern wirklich jemand mit Ausbildung, eine Diätologin, Diätassistentin, Ernährungswissenschaftlerin, Ökotrophologin. Also lass dich begleiten von jemand, der dich wirklich ganzheitlich abholt und das Fachwissen und das nötige Know-how mitbringt. Und schick diese Bauchdetektivgeschichte gerne weiter an Betroffene, wo du weißt, die strugglen, die wissen nicht mehr ein und aus. Und hinterlass mir selbstverständlich auch sehr gerne eine positive Bewertung auf deiner Lieblingspodcast-Plattform. Denn dadurch stellst du sicher, dass meine Bauchdetektivgeschichten denen, die verzweifelt sind, die Hilfe suchen, die Infos suchen, denen sie wirklich vertrauen können, meine Bauchdetektivgeschichten auch wirklich angezeigt bekommen. Und das war's für heute. Danke, dass du mit dabei warst. Ich hoffe, du hast dir aus der heutigen Bauchdetektivgeschichte ganz viel für dich mitnehmen können. Falls du noch Fragen hast, dann schick sie mir gern. Du weißt, ich freue mich immer von dir zu hören, dein Feedback, deine Gedanken, deine Fragen oder Themen, die dich bewegen. Wenn du magst, dann melde dich auf meiner Website gern gratis für mein Mittwochsmail an. Du bekommst dann einmal pro Woche meine Tipps und Tricks, interessante Infos zur Darmgesundheit und köstliche Rezepte direkt in deine E-Mail-Inbox. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag oder Abend und freue mich, wenn du bei der nächsten Bauchdetektivgeschichte wieder einschaltest. Und bis dahin, denk daran, bei jedem Essen auf deinen Darm zu nicht vergessen. Alles, alles Liebe, deine Bauchdetektivin Daniela. Thank you.